O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Bei uns in Wiesbaden war in den letzten Tagen einiges los. Vom 13. bis zum 16. April hat hier und online nämlich der 130. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin stattgefunden. Und für uns ist der DGIM-Kongress ja ein Heimspiel und wir haben uns natürlich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen, live vor Ort dabei zu sein. In der heutigen Folge unseres Podcasts soll es deshalb genau darum gehen, um unsere Eindrücke und um die Highlights vom Kongress, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten. Mein Name ist Katrin Strobel.
Und ich bin Anushka Wasner. Und herzlich willkommen auch von mir.
Der diesjährige DGIM-Kongress stand unter dem Motto Präzisionsmedizin, Wünsche und Wirklichkeit. Es gab außerdem verschiedene andere Schwerpunktthemen und natürlich wie immer einen Rundumschlag über nahezu alle Fachgebiete der Medizin. Da waren Vorträge zum Mikrobiom zum Beispiel, zu Sportmedizin, Updates zu Rheumatologie, Pneumologie und auch einige fachübergreifende Themen. Wir von der Medical Tribune haben uns insgesamt etwa 70 Sessions und dementsprechend rund 200 Vorträge angesehen. Anushka, was waren die Themen, die dich besonders interessiert haben?
Also interessiert haben mich tatsächlich einige Themen des diesjährigen Programms. Für mein Ressort, also Politik und Praxisführung, gab es dann zum Beispiel mehrere Sessions mit interessanten Klima- und Umweltthemen. Die fand ich gut. Und klar, natürlich wurde auch etliches aus dem Bereich Digitalisierung angeboten. Digitale Hausarztpraxis, verschiedene medizinische Apps. Und ganz groß war natürlich auch das Thema Chancen und Risiken der KI. Und vielleicht fangen wir auch tatsächlich mal mit der KI an. Damit hat sich mein Kollege Michael Reischmann beschäftigt. Und wir haben Michael gebeten, zu erzählen, was er da so erlebt hat, weil bei ihm gab es nämlich tatsächlich nicht nur Sessions zu dem Thema, sondern es gab auch ein bisschen was zu erleben. Und wir spielen jetzt mal einfach ein, was er uns dazu erzählt hat und für uns aufgenommen hat.
Auf dem diesjährigen DGIM-Kongress gab es erstmals in der Halle Nord DGIM Futur zu sehen. Hier präsentierte die Philipps-Universität Marburg Anwendungen der künstlichen Intelligenz und von Virtual Reality. Auffällig war zum Beispiel eine Kabine, die einer Telefonzelle ähnelt. Darin kann eine Person Platz nehmen. Es werden kontaktlos Vitalparameter erhoben und es findet über einen Monitor eine Voranamnese mit einem KI-Avatar statt. Das System erstellt eine Vordiagnose und schätzt die Dringlichkeit der Behandlung ein. Die Daten und die Gesamteinschätzung werden an ein Krankenhausinformationssystem übermittelt. Medizinisches Personal steuert und überwacht die Prozesse mittels Tablet. Erprobt werden soll das System in der Notaufnahme in Marburg. Wir haben mit Professor Martin Hirsch vom Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin der Universität Marburg über diese Anwendung gesprochen, aber auch über andere Beispiele, die man auf der Standfläche ausprobieren konnte. Das Video ist auf der Homepage von Medical Tribune zu finden. Professor Hirsch war auch einer der drei Redner auf der großen Plenarsitzung am Sonntagnachmittag. Meines Erachtens hat er den Saal gerockt. Gerade in der Medizin deuten sich viele KI- und VR-Anwendungen an, die Eingang in die ärztliche Aus- und Weiterbildung finden dürften und die ärztliche wie nichtärztliche Fachkräfte bei ihrer Arbeit unterstützen können. Allerdings weist Professor Hirsch auch auf die Risiken für die Gesellschaft hin, wenn zum Beispiel einzelne Unternehmen mithilfe der KI große wirtschaftliche Macht erlangen werden.
Ja, lieben Dank, Michael, für diesen Einspieler. Den haben wir übrigens aus Termingründen vorab aufgenommen, wie es so schön heißt. Ja, und Risiken, Krisen und Gefahren, die haben auch an anderen Stellen des Kongresses immer wieder eine, also mindestens hintergründige Rolle gespielt. Das mag sicherlich der Zeit geschuldet sein, die wir gerade erleben. Das gilt zum Beispiel auch für die verschiedenen Sessions zu Klima, Hitze und Umweltbelastung. Aber das gilt auch für die Sessions, in denen es um das Thema Ressourcen ging. Also überall da, wo zum Beispiel das Thema Ärztemangel, Finanzierungsdebatten, Verteilungsdebatten und Ökonomisierung in der Medizin thematisiert wurden. Genau, und bei dem Stichwort, ein wunderbarer Vortrag, also meines Erachtens auf jeden Fall, kam dazu zum Beispiel von Professor Dr. Markus Siebolz. Der wurde von der jungen DGIM eingeladen zum Thema Private Equity in der ärztlichen Weiterbildung. Also Private Equity als eine Form der Investoren, die im Gesundheitssystem auftreten. Also ich dachte ja zuerst, dass das schon ein bisschen ein Nischenthema ist, aber tatsächlich ist es Professor Siebolz sehr gut gelungen, die Diskussion gut nachvollziehbar von den Investoren bis zur Weiterbildung zu führen. Und ich bin jetzt mal so mutig und versuche mal seine Kernaussage hier in aller Kürze wiederzugeben. Also er sagt, es gibt einen faktischen Widerspruch, dem angestellte Ärzte gegenüberstehen, weil sie nämlich einmal der Berufsordnung und ihrem ärztlichen Anspruch verpflichtet sind, aber andererseits gleichzeitig ein Arbeitsverhältnis eingehen mit einem Arbeitgeber, der wiederum seinen Gesellschaftern verpflichtet ist. Und wer seinen Gesellschaftern verpflichtet ist, ist das nicht klar nach ethisch-medizinischen Aspekten, sondern halt nach finanziellen. Das ist ja logisch im Kern der Sache. Der Arzt befindet sich also hier in so einer Art Zwickmühle. Und Private Equity, das sind jene Investoren, die von allen Investoren die höchsten Renditeerwartungen mit sich bringen. Das ist eine ihrer kennzeichnenden Eigenschaften, also quasi ins Genom eingeschrieben. So, und wenn also in Private Equity geführten Einrichtungen Weiterbildung betrieben wird, ist es auch logisch, dass diese Weiterbildung im Interesse des Unternehmens durchgeführt wird. Und dazu sagt Professor Siebolz, das Ziel der Qualifikation ist also immer die Gewinnmaximierung. Darüber bildet sich dann ein Missstand aus und der geht auf Kosten der Weiterzubildenden, auf Kosten der Weiterbildung und letztlich auf Kosten der Ärzteschaften der Gesundheitsversorgung. Professor Siebolz nennt das, der organisationale Raum für Weiterbildung werde immer weiter verdichtet und die Weiterzubildenden werden deprofessionalisiert, weil sie zu Cash-Cows werden. So, das war jetzt die verkürzte Version. Also näher kann ich jetzt in diesem Raum an dieser Stelle nicht drauf eingehen. Aber wie gesagt, das fand ich ein extrem interessantes Thema, das uns auch sicher noch in Zukunft beschäftigen wird.
Ja, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Und du hast das, finde ich, auch sehr, sehr schön zusammengefasst. Wirst du das Thema denn noch weiter verfolgen?
Ja, ganz sicher. Also wir werden sowohl diesen Vortrag nochmal näher beleuchten in unserer Printausgabe beziehungsweise auch in online. Und auch das Thema selbst würde ich gerne noch weiterführen. Auf jeden Fall haben wir jetzt bei der Gelegenheit der DGIM noch ein kleines Video-Interview mit Professor Siebolz zu dem Thema gemacht. Das kann man sich also auch nochmal anschauen, wenn man etwas näher dazu einsteigen will. Video-Interview habe ich auch mit Frau Professor Dr. Schumm-Träger gemacht. Da ging es um das Thema Ärztekodex, den kennen ja viele. Auch dabei ging es ja um Ökonomisierung. Und im Zusammenhang mit dem Kodex stehen hier für 2024 ganz konkrete Pläne an. Das fand ich nochmal interessant, nämlich wie sich der Kodex mehr im ärztlichen Leben niederschlagen kann. Da geht es um Beratungsstellen für Ärztinnen und Ärzte, die unter ökonomischen Druck geraten, die eingerichtet werden sollen. Okay, damit soll es jetzt hierzu aber auch erstmal reichen. Ich nehme an, dir ist die Entscheidung zwischen den vielen Themen auch nicht ganz leicht gefallen. Womit hast du dich denn schwerpunktmäßig beschäftigt?
Ja, absolut. Es gab wahnsinnig viele Themen, die mich interessiert haben. Aber einer der Schwerpunkte des Kongresses war das Thema Fehler in der Medizin. Und dazu gab es mehrere Sessions und auch eine Podiumsdiskussion, auf der das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln von verschiedenen Akteuren beleuchtet wurde. Und ich finde, das Thema Fehlermanagement, Fehlerkultur, das kann gar nicht oft genug und ausführlich genug diskutiert werden, weil es einfach so wichtig ist und gleichzeitig noch immer viel zu wenig gelebt wird. Und das war auch der Konsens der Gesprächspartner auf der Podiumsdiskussion. Bereits 2006 wurde das Aktionsbündnis Patientensicherheit gegründet, was der Startschuss war für eine ganze Menge von Strukturen, Initiativen und Meldesystemen, wie zum Beispiel auch das Critical Incident Reporting System, was viele kennen werden, zur Verbesserung der Sicherheit und des Fehlermanagements. Eine Umfrage des Marburger Bunds aus dem vergangenen Jahr, also 2023, hat aber ergeben, dass bei Ärztinnen und Ärzten noch immer eine große Unsicherheit in Bezug auf das Thema Fehler und Fehlermanagement herrscht. Viele haben Hemmungen, Fehler zuzugeben, sie haben Angst vor möglichen Konsequenzen. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Ärztinnen und Ärzte selbst sogar willens wären, einen Fehler zu melden. Und dann vom Chefarzt oder der Klinikleitung ausgebremst werden, so nach dem Motto, darüber reden wir hier nicht. Und dann gibt es noch die Teams, in denen man zwar innerhalb des Teams über Fehler spricht, die daraus gewonnenen Erkenntnisse aber nicht in andere Teams weitergibt. Und derjenige, der unter all dem am allermeisten leidet, ist am Ende der Patient. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, dass das Thema zum Beispiel auf Kongressen einen Raum bekommt, wie es ja inzwischen auch auf ganz, ganz vielen Kongressen und Tagungen der Fall ist. Ich denke da bei anderen Kongressen jetzt auch an Sessions, in denen Fälle aus dem Critical Incident Reporting System vorgestellt werden und Ärztinnen und Ärzte sich hinstellen und sagen, hier, bei diesem Patienten, das lief nicht optimal. Wir haben ihn so und so behandelt und dabei ist das und das passiert oder wir haben das und das nicht bedacht. Oder bei dieser Patientin haben wir etwas übersehen, was hätte auffallen können, wenn man es denn weiß. Und So schlimm es im Einzelfall für den Patienten und dessen Angehörigen zum Teil auch ist, was da passiert und was passiert ist, umso wichtiger ist es, diese Fälle publik zu machen und darüber zu sprechen, damit andere eben genau daraus lernen können. Dr. Ruth Hecker, die in der Universitätsmedizin Essen die Position des Chief Patient Safety Officers innehat und die auch eine der Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion war, hat es ganz griffig zusammengefasst, wie ich finde. Sie hat gesagt, viele haben immer noch nicht verstanden, dass der Fehler kein Eigentum ist, sondern publiziert gehört. Und weil das eben so ist und das Thema Fehlerkultur so wichtig und zentral, haben wir in der Medical Tribune in Kooperation mit der DGIM eine Miniserie in unserem Podcast O-Ton Innere Medizin dazu gemacht, also unserem Schwester-Podcast sozusagen. Falls Sie O-Ton Innere Medizin noch nicht auf dem Schirm haben, kann ich Ihnen nur raten, abonnieren Sie ihn im Player Ihrer Wahl. Die erste Folge der Serie zum Thema Fehlerkultur in der Medizin ist am 11. April erschienen. Hören Sie doch mal rein, es lohnt sich.
Ja, aber bevor Sie uns jetzt weglaufen, machen wir hier erst noch ein bisschen weiter. Wir haben nämlich uns auch von unserer Kollegin Stefanie Menzel noch erzählen lassen, wie denn ihr Eindruck von dem Kongress war. Und zwar hat sie unter anderem die Session Krieg und Migration und infektiologische Einflüsse besucht. Und auch sie hat uns etwas von dem Vortrag erzählt. Da ging es um die Ukraine und TBC. Ich spiele das mal gerade ein.
Naja, die nüchternen statistischen Daten, die präsentiert wurden, haben einem doch klar vor Augen geführt, wie konfliktbedingte Migration infektiologische Probleme in einzelnen Herkunftsländern zum gesamteuropäischen Thema werden lassen. Die Ukraine zum Beispiel gilt in Sachen TBC als Hochinzidenzland. Im Jahr 2022 wurden dort knapp 20.000 neue Tuberkuloseinfektionen gemeldet, davon fast 30% mit resistenten Stämmen. Im selben Zeitraum kamen 4 Millionen Ukrainer kriegsbedingt in den europäischen Wirtschaftsraum, vor allem nach Deutschland, Polen und nach Tschechien. Entsprechend stieg hier die Zahl der Tuberkuloseinzidenzen drastisch an. Gewissermaßen eine Krux bei dieser Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine ist, dass die Menschen nicht in Sammelunterkünften, sondern in vielen Fällen privat unterkamen, was natürlich auch Vorteile hat. Aber es gab keinerlei Screenings. 2022 wurden so im europäischen Wirtschaftsraum 780 Tuberkulosefälle dennoch aufgedeckt und bei Ukrainern von Ukrainern gemeldet. 80% davon pulmonal übrigens und insgesamt 194 mit resistenten Stämmen. Viele Menschen wissen womöglich auch gar nichts von ihrer Erkrankung. Angesichts des Übertragungswegs der Tuberkulose ist das natürlich fatal. Also die Botschaft ist klar, Think TB, wie es ein anderer Referent nannte. Also wenn in der Sprechstunde ein Geflüchteter vor Ihnen sitzt, immer auch an die Tuberkulose denken.
Ja, so ganz klare Take-Home-Messages finde ich immer super gut, denn die bleiben einfach im Kopf. Ja, und Steffi kann uns auch noch etwas aus dem Vortrag erzählen, in dem es um Patienten aus der Ukraine und um HIV ging. Auch das spielen wir mal eben ein.
Die HIV-Prävalenz liegt in der Ukraine bei 1% und das ist viel. Das waren im Jahr 2019 also fast 240.000 Menschen. Und 40% von denen wissen, Schätzung zufolge, überhaupt nicht, dass sie eine Infektion haben. Ne, sie leben und arbeiten oftmals im Milieu, schwer zu erreichen, also eine schwierige Patientengruppe. Offensichtlich, und das ist eine schöne Botschaft, haben internationale Hilfsprojekte in der Ukraine allerdings dazu geführt, dass Infizierte eine HIV-Therapie auch tatsächlich erhalten und regelmäßig zur ärztlichen Kontrolle gehen. Diese Projekte sind vor Ort durch den Angriffskrieg natürlich leider ziemlich ins Stocken gekommen. Aber Geflüchtete waren und sind noch immer offensichtlich sehr hinterher, dass sie ihre Medikamente weiternehmen können. Wie der Referent berichtete, sind 80% innerhalb der ersten 3 Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland, haben die sich in einer HIV-Schwerpunktpraxis eingefunden. Und zwar ganz ohne Umschweife, also völlig zielstrebig. Ein Großteil hatte sogar wohl noch Medikamente, so ein bisschen Reste bei sich. Die Therapietreue bei HIV-Infizierten, die aus der Ukraine kommen, ist offensichtlich enorm. Ja, also Resistenzen sieht man bei diesen Menschen auch wenig. Spannend fand ich, kleine Anekdote, wie man in der Ukraine und offensichtlich nicht nur dort ganz pragmatisch Kombinationstherapien selber zusammenmischt, wenn da von den Pharmaherstellern her Engpässe bestehen, sage ich jetzt mal. Das beliebteste in der Ukraine heißt TLD und enthält, wie man sich denken kann, die drei Wirkstoffe Tenofovir, Lamivudin und Dolutegravir. Auch diese Mischungen wirken. In Deutschland werden die Patienten, wie der Referent sagte, dann aber meist dann doch auf zugelassene Präparate umgestellt.
Ja, Sie sehen, es gab jede Menge spannender Themen und die heute von uns mitgebrachten waren dabei nur eine ganz kleine Auswahl. In den kommenden Tagen und Wochen werden Sie auf unseren Kanälen, in Print, auf unserer Website und in den sozialen Medien immer wieder Neues vom und zum Kongress finden. Also schauen Sie doch einfach mal rein unter www.medical-tribune.de, folgen Sie uns bei Instagram und natürlich abonnieren Sie unsere Podcast. Wir sagen schön, dass Sie dabei waren und schön, dass wir dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.